Feel it. Max. It's probably moments. Hey. Unplanned.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Feel It Max. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast da, den Jürgen. Jürgen, erstmal, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Max. Gut, schöne Anreise gehabt. Schöner Bergblick von Starnberg ins wunderbare Holzkirchen. Und jetzt sehen wir da draußen die Nebelsuppe und haben es uns hier gemütlich gemacht bei einem Espresso und einem Glas Wasser.
Ja, wunderbar. Und du weißt ja nicht, um was es geht, gell? Du hast eigentlich keine Ahnung.
Total gespannt.
Weißt du was? Ich starte direkt rein.
Ja.
Die erste Frage. Wie immer, die ist die einzige, die eigentlich immer ist. Was begeistert dich am meisten?
Entschuldigung?
Was begeistert dich am meisten?
Was begeistert mich am meisten? Ich glaube, es hat mit Menschen zu tun, mit Natur zu tun. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die richtig spannend sein können, ergreifend. Also für mich.
Okay, was meinst du mit Menschen? Was mit Natur, wenn du es jetzt ein bisschen ausschweißt?
Also Natur ist, dass ich für mich jetzt gemerkt habe, dass ich unglaublich gern an der frischen Luft bin. Also wenn ich wandern, klingt alt hergebracht. Ganz schönes Erlebnis, wo ich entweder zu zweit oder auch allein, auch sehr spannend, manchmal allein Gedanken da sortieren, Natur sehen, Bilder sehen, Landschaften, die sich da anbieten, die sich beim Wandern natürlich auch, wenn man den Berg hochgeht, ständig verändern, spannend. Und Menschen, was der Job manchmal so mit sich bringt, dass man dann auf interessante Menschen, unterschiedlichste Menschen trifft, überrascht wird. Eine Situation kommt, wo man sich einlässt und das dann auch begeistern kann. Manchmal auch nicht, aber natürlich auch begeistern kann, weil es überraschend wird.
Dann gehen wir doch mal in das erste Beispiel rein mit den Menschen, und du sagst ja auch das Beispiel dein Job. Könntest du mir das so ein bisschen vielleicht jetzt erklären, was du da genau machst und wo diese Begeisterung herkommt? Und Achtung, ich möchte es nachfühlen können.
Ja, Job weites Feld bei mir. Ich habe im Großen und Ganzen mit Radio, Fernsehen zu tun. Habe eigentlich viele unterschiedliche Sachen gemacht. Radiosendungen moderiert, Dokumentationen gedreht, auch im Ausland. Bin Sportreporter, der auch in der Live-Situation manchmal das dann zu spüren bekommt, was natürlich auch nochmal ein ganz anderer Adrenalinpegel ist. Ja, begeisternd. Fällt mir jetzt eigentlich so, wir hatten vor 2 Jahren, zum Glück hat einer meiner Sender, für die ich arbeite, Sky war das, Budget freigegeben für die Special Olympics, wo es um Sportler ging mit geistigen Beeinträchtigungen. Und ich habe in einer wirklich total netten Judoka-Gruppe gedreht in München mit 2 Protagonisten. Lukas und Alessia. Lukas hat Down-Syndrom, Alessia auch eine Einschränkung. In den Alltag bei denen einzutauchen mal für 2, 3 Jahre für so eine Dokumentation mit einer gewissen Nervosität bei mir davor. Ich war da tatsächlich vor dem Dreh aufgeregt, als wenn ich jetzt mit, weiß nicht, Thomas Müller oder irgendjemand drehen müsste, weil du nicht so richtig weißt, was dich da erwartet. Es war total ergreifend, hat auch für viele Sachen dann die Augen ein bisschen geöffnet und war spannend. Ging auch allen so im Team so, auch Kameramann, Tonassistent, ist dann sehr spannend.
Und inwiefern ergreifend für dich?
Naja, es ist ein Perspektivwechsel, ein anderer Blickwinkel. Also wie man natürlich bei solchen Menschen schon eine gewisse Distanz erstmal hat. Also außer man hat jemand im Familienumfeld und kennt sich da aus. Und wie schnell das dann durch ein offenes Zugehen sich ändert und man den Menschen sehr, sehr nahe kommt. Also mit Lukas habe ich heute noch ab und zu Status, kriege ich eine Rückmeldung. Das war spannend. Vor dem Dreh ja, auch mit ein paar Leuten dann gesprochen und die haben gesagt, naja, die werden dich total ehrlich behandeln. Was die Nervosität oder die, sag ich mal, den Erwartungsdruck jetzt nicht schmälert, wenn du dann mit da reingehst und zum Dreh und die sagen dann auch sehr ehrlich, die mögen sie nicht oder hast sie nicht. Ist es so, war zum Glück anders.
Aber das ist doch das auch, was dich begeistert, eben, dass die Menschen so sind, wie sie sind, oder? Also du hast ja gesagt, das sind die Menschen, die dich so begeistern.
Absolut, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man den Job dann macht, also um in dieser Filmemacher-Schiene zu bleiben. Letzten Endes natürlich Geschichten zu entdecken, Geschichten zu transportieren für die Zuschauer, die meines Erachtens, da gibt es unterschiedliche Ansätze, natürlich immer am besten sind, wenn sie authentisch sind. Wenn man das schafft, dass man die Menschen authentisch rüberbringt. Das klingt jetzt erstmal simpel, ist aber natürlich nicht so, weil da wie hier auch eine Lampe ist und ein Kameramann und hinten vielleicht noch ein Tonassistent, der gerade noch irgendwie grimmig guckt, weil der Ton nicht so ganz passt oder so. Das ist ja eine sehr unnatürliche Situation, erstmal oft ja, so ein Dreh ist. Und das dann als Autor, Regisseur, Fragensteller, da eine Atmosphäre hinzubekommen, dass die Menschen dann ehrlich sind, authentisch wirken und das dann im Film rüberkommt. Ich glaube, das macht es ja für den Zuschauer dann auch interessant, dass sie keine aufgesetzten Sätze bekommen, sondern irgendwann mal an den Kern rankommt. Das ist schon was mir total Spaß macht in dem Bereich.
Also es geht ja praktisch darum, dass du genau sagst, dass du in diesen Kern reinkommen möchtest. Also ich soll als Zuschauer dies auch empfinden können, diesen Kern, oder?
Der Kern ist natürlich das ultimative Ziel. Also es ist auch dann so, keine Ahnung. Felix Magath war ein Beispiel, übernimmt Hertha BSC Berlin, die sind in Abstiegsangst. Dann bekommt man als Journalist, das ist jetzt weg von der Doku, da geht es jetzt um so einen Kurzbeitrag, für Sky war das in dem Fall, einen 10-Minuten-Slot mit einem Felix Magath, also der jetzt natürlich eine Trainerlegende ist. Und da geht es dann schon drum, in diesen 10 Minuten den halt irgendwie auf eine Ebene zu bringen, dass er neben den Fachfragen natürlich das aber auch sehr ehrlich erzählt und sich nicht in Floskeln dann aus der Affäre redet. Und das ist dann schon aus dem Kaltstart, hallo, Müller mein Name, das zu schaffen, immer eine große Herausforderung. Und auch bei jungen Fußballspielern, die dann manchmal unsicher sind natürlich auch, weil sie eines ihrer ersten Interviews geben, da so eine Wohlfühlatmosphäre, kann man sagen, das zu finden. An den Kern des Menschen. Das wäre, glaube ich, jetzt natürlich ein sehr hehres Ziel, in 10 Minuten zu kommen oder auch bei Dokumentationen.
Aber es geht auch um die Atmosphäre an sich. Also die Atmosphäre zu schaffen. Wie schaffst du diese Atmosphäre, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie fühlt sie sich für dich an und wie soll sie sich für die anderen auch anfühlen?
Naja, das Banal von der Atmosphäre ist, um jetzt beim Thema Magath zu bleiben, das ist erstmal ein Presseraum. Links noch ein paar Stative vom Vorgänger noch dastehen, du dann diese 10 Minuten hast. Ist jetzt nicht so schön wie hier mit Espresso und einem Glas Wasser. Komm erstmal runter, Jürgen. Sehr nett hier willkommen geheißen hast. Das ist erstmal schwierig. Insofern bleibt dir natürlich eher fast wie Speed Dating. Also wir bleiben dann 10 Minuten. Da ist, glaube ich, schon das Begrüßen schon mal, also abzuscannen, wie kommt der andere an? Also natürlich geht es darum, in den anderen so ein bisschen rein zu schauen, ist der gestresst? Hat der Lust auf das Interview? Spoiler, meistens eher nicht so.
Okay.
Und das dann irgendwie hinzubekommen, natürlich ist man in der Rolle, dass die Fragen natürlich auch passen müssen. Ich glaube, letzten Endes geht es natürlich auch um Fakten und um ein Spezialgebiet Fußball. Also natürlich muss erstmal wahrgenommen werden von dem anderen, dass ich jetzt da nicht ein Meet and Greet gewonnen habe, sondern dass ich dann schon als Journalist dann Fragen stelle und trotzdem, ja, das ist so eine Mischung aus ernst genommen werden, auf deine Frage zurückzukommen. Der andere sollte sich sicher fühlen, auch gehört. Mir ist es immer sehr wichtig, nicht zwischendurch auf die nächste Frage. Gibt's oft bei, vielleicht als junger junge Schaffende auch so, dass man dann bei der ersten Antwort, also man stellt eine Frage, der andere antwortet dann schon im Kopf die nächste, hat so ein Nein. Also Frage stellen, zuhören, richtig zuhören, weil sich die nächste Frage ja vielleicht eine Anschlussfrage auf der Straße liegt, die dann komplett viel spannender wird als all die nächsten, die man da so hat. Und kann dann zwischendurch, wenn es die Zeit reicht, schon nochmal draufschauen, dass man so seine wichtigsten Fragen hat. Aber ich glaube, das ist für den Gegenüber wichtig, dass er sich angeschaut, also erstmal beachtet fühlt, auch merkt, da ist jetzt ein Gesprächspartner, der interessiert sich für mich, der hört mir auch zu bei dem, was ich sage. Und dann ist es, glaube ich, so Aktion und Reaktion. Dann fühlt sich das auch für mich gut an. Also ich bin natürlich dann, merke ich, das läuft jetzt gut, dann tritt auch bei mir eine gewisse Sicherheit ein. Ja, und dann ab dann wird's gut, dann wird auch mal gelacht.
Dann, wenn du so drin bist, dann geht's gut, dann wird gelacht. Wie fühlst du dich denn davor? Also wenn du diesen ganzen Prozess anguckst, du hast den Magath im Raum.
Von mir?
Ja.
Und du hast 10 Minuten Zeit und du musst ihm auch diese gewisse Ernsthaftigkeit ergeben. Wie fühlst du dich davor, wenn du in den Raum reingehst? Wann kriegst du deine Sicherheit? Wann kommt das Lachen? Was entsteht bei dir selbst? Jetzt nicht bei ihm oder welche Atmosphäre, sondern was entsteht bei dir selbst?
Also erstmal ist man natürlich mit vielen technischen Sachen drin. Das Licht muss passen.
Der Tontest ist.
Also man ist natürlich, je nachdem, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, wie viel Zeit habe ich davor in dem Raum? Das ist oft nicht viel. Kameramann dabei, der sagt, wir müssen das Licht testen, wir müssen den Ton testen, ein schönes, hochwertiges Bild, was uns dann immer sehr wichtig ist, da irgendwie setzen. Da bleibt jetzt nicht viel, ist nicht so, dass ich dann eine halbe Stunde in mich gehe und nochmal die Fragen durchgehe. Ist dann tatsächlich je nach Aufgabe dann bis kurz davor schon mit solchen Sachen dann auch beschäftigt. Dann ist es, glaube ich, schon davor nochmal durchschnaufen. Es fühlt sich dann schon so eine Mischung aus, wie das bei mir generell, glaube ich, bei den verschiedenen Aufgaben ist, ob das jetzt auch eine Moderation oder ein Live-Kommentar ist, eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Ich glaube, das sind die zwei Faktoren.
Und wo spürst du die?
Wo spürst du Anspannung? Immer im Bauch. Also generell, ja, wo spürst du Anspannung? Im ganzen Körper wahrscheinlich. Lernt dann natürlich dann auch dazu mit der Zeit. Die ist jetzt bei so einem Interview nicht riesig groß, aber das sind wir jetzt vielleicht im Bereich von so Live-Situationen, Live-Kommentar, Sportkommentar, Handball, dann auch vor der Kamera, alles 3, 2, 1, jetzt geht's los und dann muss es auf die Sekunde passen. Und dann ist es, glaube ich, die Anspannung schon im Bauch. Hilfreich immer richtig atmen, so banal das klingt. Da gibt's natürlich Sachen, wo man sich so ein bisschen auf sich besinnt, ruhiger zu werden. Allen Bereichen, glaube ich, funktioniert es bei mir schon ganz gut. Je kniffliger das wird, je zeitkritischer manchmal auch, dass ich dann schon versuche, noch mal ruhiger zu werden. Also je höher das Tempo geht, was ich dann beeinflussen kann, ist, dass ich Gegensteuer und nochmal ruhiger wert und bestes Mittel natürlich immer der andere Faktor, die Vorfreude steigern. Es gibt wirklich für mich dann nichts Schöneres, als so eine Live-Sendung zu eröffnen oder Felix Magath zu interviewen. Da bin ich total bei mir selbst. Das ist ja das, wo ich hin wollte, die ganze Zeit, solche Momente dann auch zu erleben. Und ich glaube, versuchen das dann zu genießen, auch in dem Moment, und das ist es dann meistens, das ist das Schöne, das ist da, wo es hin sollte.
Jetzt sind wir doch genau da, wo wir hinwollen, diesen Moment, wo du begeistert bist da auch, dass du die Momente doch schaffen willst. Wie fühlt sich genau dieser Moment für dich an? Wo spürst du den?
Ja, schön. Also meinst du mit dem Körperteil?
Ja, alles. Wie nimmst du das wahr?
Das ist, also ich glaube, man müsste dann, manchmal ist ja dann so eine Kamera auf mich noch gerichtet, so als Schnittkamera, müsste man nochmal reinschauen. Ich glaube schon, dass das Grinsen breiter wird. Also das ist natürlich, wenn du merkst, und das kommt dann drauf an. Also es läuft ja auch nicht immer, hoffentlich meistens, es läuft ja auch nicht immer gut natürlich, wenn das nicht, und du kriegst auf die erste Frage eine knorrige Antwort von einem halben Satz, dann weißt du, das wird jetzt zäh, weil es geht natürlich darum, dass wir, wie gesagt, immer das Endprodukt für den Zuschauer jetzt was Interessantes rauskriegen. Ich habe jetzt die Chance, da hinzukommen. Und dann kann das natürlich auch nicht in Erleichterung sich gleich auflösen. Dann ist es, glaube ich, viel, fühlt sich im Hirn ein Rattern an, so wie komme ich jetzt in die Spur? Erlebt dann schon so Sachen, klar, wenn die gerade am Anfang die ersten ein, zwei Antworten nicht fassen, dann rattert es natürlich im Hintergrund. Das Interview läuft ja in dem Moment. Ich kann ja, also stelle dann so bewusst Fragen, aber im Unterbewusstsein gehen ganz viele Sachen, das wie kriege ich es jetzt hin? Also noch besser zuhören, wie knacke ich den Gesprächspartner jetzt? Vielleicht ein bisschen knack ist immer so ein bisschen, Wort mag ich nicht so, aber darum geht's, glaube ich, oder wie gebe ich dem eine andere Wendung bei einem Aspekt?
Und wenn es richtig gut ist, wie fühlt sich's dann an?
Ja, total, weil es natürlich auf beiden Seiten eine Lockerheit. Ich glaube, dann würde man das an den Gesichtszügen merken, auf dieser, wenn man sich die Kamera dann nochmal anschaut, eine gewisse Form der Erleichterung und natürlich auch Spaß, Freude. Das ist ja wie bei jedem Gespräch. Also ich glaube, das kann ja jeder auch so aufs Privatleben beziehen, wenn man Menschen trifft, die man nicht so oft trifft, dass man sie in- und auswendig kennt, ist das natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn eine Chemie auch entsteht. Also und die Augen strahlen auf beiden Seiten im Optimalfall. Und die Leute dann halt auf der anderen Seite Spaß haben, was zu erzählen, dann macht das mit mir natürlich, erhöht es auch das die Freude und die ein Glücksgefühl, kann man schon sagen dann, glaube ich.
Was ist bei dem Glücksgefühl?
Naja, wenn man merkt, dass läuft jetzt super. Also ich glaube, es hängt ja, Glücksgefühl hat ja auch in dem konkreten Beispiel auch mit der Anspannung davor zu tun. Also wenn sich was auflöst. Also ich glaube, es ist, und da kann man den Bogen meines Erachtens zu ganz vielen Situationen im Leben ziehen, Nicht. Wenn ich eine Anspannung vor was habe. Keine Ahnung, ich traue mich nicht in eine Achterbahn so und mach das dann aber, keine Ahnung, weil meine Kinder das jetzt wollen, so ein erstes Mal setze ich mich da rein und hab da, und dann so, und dann ist man drin und je größer die Hürde am Anfang ist, wenn die sich dann hoffentlich in Wohlgefallen dann auflöst und das auch Spaß macht, ist es, glaube ich, auch das schüttet ja wahrscheinlich, kenne mich jetzt biochemisch zu wenig aus, aber schüttet natürlich dann Stoffe aus, die es nicht ausschütten würde, wenn ich zum 20. Mal Achterbahn fahre und mir das noch nie was ausgemacht hätte.
Also machst es einfach auch für die Herausforderung, für das Gefühl danach. Und das, du hast ja auch vorher gesagt, dein Hauptziel war ja eigentlich, oder die Hauptbegeisterung sind ja die Menschen. Also nimmst du eigentlich dieses Tool, wo du eigentlich ja Leute fragst, wo du, sagen wir, Dokus machst, wo du live, zum Beispiel Live-Sport kommentierst. Du machst es ja an sich für die Menschen, oder? Weil du sagst, der Mensch ist das Hauptbegeisterungsding. Aber da, wo du dich auch praktisch so, auch, sagen wir mal, am meisten du fühlst, ist, wenn du diesen Adrenalinkick hast, oder? Kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, ob das dann ich bin.
Okay.
Ich glaube, das ist sehr, solche Situationen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, Live-Sendung, Achterbahn, die man davor nicht mag, Ängste überwinden, ich würde jetzt mal widersprechen. Ich weiß nicht, ob da halte ich, glaube ich, nichts davon, dass man jetzt irgendwie große Hürden braucht, um sich dann wirklich sich zu fühlen, weil es, glaube ich, ja erstmal künstlich herbeigeführt ist. So, ich will ja eigentlich nicht in die Achterbahn. Oder Beispiel jetzt mit Leistung, das wollte ich dann, das will ich dann schon. Aber ich glaube, das ist in der Sparte natürlich schon ein sehr besonderes Fühlen, ein Fühlen von sich selbst, so können wir uns einigen, das man sonst nicht hat. Ein extremes Fühlen wahrscheinlich dann auch. Ob's das der Kern von einem selbst ist, wo ich wirklich sage, ich fühle mich jetzt komplett. Würde ich jetzt,
okay, wo fühlst du dich
pauschal,
selbst?
Pauschal bezweifle. Ich glaube, das ist ein größerer Prozess, also an dem man, glaube ich, immer wieder scheitert. Das finde ich das Schwierigste überhaupt, sich selbst zu fühlen. Da wäre ich jetzt tatsächlich eher beim beim Thema Wandern, dann auch im Spezialfall für mich allein. Also eine Betätigung an der frischen Luft, wo im Bewusstsein, Unterbewusstsein, wo das dann so ein bisschen auseinandergeht. Also ich setze einen Fuß vor den anderen, sehe da Steine, sehe da Felsen, hab da dann manchmal auch Aufgaben, weiß ich nicht, Drahtseil, sind es keine extremen Sachen, die ich da mache. Und trotzdem geht es, bin ich dann gedanklich ganz woanders irgendwann. Das ist das, da glaube ich, machen wir viele Gedanken über Sachen, die dann einen so bewegen. Da würde ich jetzt sagen, das ist näher am normalen Ich als jetzt so ein Adrenalinrausch, Achterbahn, Live-Sendung. Also weil es auch natürlich nur ein kurzer Moment vergleichbar.
Wenn wir jetzt mal das noch ein bisschen so zusammen, also Natur ist, glaube ich, du selbst, dann du hast gemeint auch zum Kommentieren, Dokus, das ist ja das, was du machst an sich. Und du hast auch gesagt, deine Hauptbegeisterung sind die Menschen oder was für Menschen zu tun. Da, vielleicht ist es doch eine fiese Frage, ich weiß es nicht, aber warum machst du dann den Job, wenn die Menschen die Hauptbegeisterung ist? Also was ist das mit, ist dein Job ein Mittel dafür, die Menschen zu begeistern? Warum ist es nichts anderes? Warum ist es genau das?
Also es wäre jetzt natürlich, glaube nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also du hast mich gefragt, was mich begeistert. Natürlich begeistert mich das an meinem Job, mit Menschen zu tun zu haben, im direkten Umfeld. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Wohltäter der Nation bin, weil ich jetzt irgendwie ein Handballspiel kommentiere oder eine Tennispartie. Also das generell, glaube ich, nochmal anders angefangen. Ich habe jetzt auch Kinder in einem gewissen Alter, wo es jetzt so langsam in Richtung, wenn Beruf machen die mal, glaube ich, ist es schon wichtig, aus meiner Sicht, was zu finden für sich, wofür man eine Begeisterung und ein Talent hat. Das ist erstmal der erste Schritt. So, und bei mir ist es wahrscheinlich dann, gibt wahrscheinlich einige sagen mehr oder weniger, der Bereich Radio, Fernsehen, wo es mich hingetrieben hat, was mich begeistert hat von der Tätigkeit als junger Mensch drin bin. Und was du jetzt, glaube ich, gemeint hast, dass es am Ende jetzt auch dann schon ein Beruf ist, ja, der erstmal mich erfüllt. Also mit Menschen meine ich, mit Menschen, die man dann, mit denen man zu tun hat, ja. Was ich spannend finde. Also von ja, Fußballer, Celebrities, aber auch ganz einfache Menschen. Keine Ahnung, Myanmar, Inle Lake, Pfahlbauten haben bei so einer Familie gedreht, wo du auf einmal, da krabbeln so zweijährige Kinder rum und da geht eine Leiter und da ist der Inle Lake, da ist der See. Wenn das Kind da runterpoltert und ich hatte Kinder im gleichen Alter, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wir haben eine Treppe in der Wohnung, wo da diese Sicherheitstür, wie die verschlossen ist, dass da das Kleinkind nicht runterkrabbelt. Ich schweife jetzt dezent ab.
Aber ist gut.
Im Moment, ne? Wo war nochmal der Punkt? Wie sind wir jetzt auf Inle Lake gekommen?
Warum? Dass du Menschen kennenlernst in allen möglichen Bereichen.
Menschen, genau. Also das meinte ich mit Menschen begeistern. Also Sachen, und das ist natürlich in dem Beruf, da habe ich jegliche Demut, natürlich großartig. Also, dass man in so Situationen kommt, kommt man auch, wenn man Backpacker ist und die Zeit und das begrenzte Geld hat, jetzt nach Myanmar zu fliegen und das Land dann vielleicht auch mal ohne Arbeit dann kennenzulernen, ist vielleicht dann noch mal intensiver, natürlich auch mit mehr Zeit, aber manchmal kommt man dann schon in Situationen und in Bereiche, wo ich sagen muss, das ist natürlich das Schöne und das Privilegierte vielleicht dann auch an dem Job. Zu Ende gedacht, ich glaube, das war vorher, dass man sich schon, aber das ist nicht der Hauptgrund, aber auch ein Grund, dass man sich, glaube ich, schon am Ende Gedanken macht, für wen macht man das? Also natürlich braucht jeder von uns irgendwie einen Beruf, mit dem man Geld verdient, wo man was kann. Und da, glaube ich, ist schon das Schöne, die Vorstellung ganz am Ende, wenn ich jetzt so einen Beitrag mache oder ein Spiel kommentiere, dass da im Optimalfall jemand vor diesem Fernseher sitzt, den der Beitrag interessiert, der überrascht, den der vielleicht zum Schmunzeln bringt mal, also wo ich Emotionen wecke bei Menschen. Wobei wir auch wissen, muss man nur mal in den sozialen Medien, in die Foren gehen, dass nämlich der Beruf des Sportkommentators, also dass da die Meinungen natürlich sehr auseinandergehen und auch da viel Kritik natürlich da ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das schon auch das Ziel sein soll. Und das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, dass ich jetzt ganz am Ende vielleicht, und wenn es auch nicht alle sind, aber ein paar Menschen für ein paar Momente das Leben dann schöner, noch schöner gemacht habe. Also wenn der Verein gewinnt, sich vom Abstieg rettet und dann mit einer gewissen Betonung das dann noch begleiten darf.
Also es ist eigentlich so eine Mischung zwischen mehreren. Auf der einen Seite ist es, weil du sagst, sagen wir mal, das große Thema ist ja auch Menschen, hast du gesagt, Begeisterung. Auf der einen Seite sagst du, also es geht eigentlich darum, auch, dass du einfach spannend findest, so viele Menschen kennenzulernen und sie zu entdecken. Also eigentlich geht es um Menschen entdecken. Und auf der anderen Seite hast du aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, Menschen entdecken und mit deren Geschichten, Emotionen bei anderen, die vom Fernseher sitzen oder am Radio hören, zu wecken. Das kann man das so kombinieren, dass du eigentlich mehrere Sachen kombinieren kannst in dem Fall. Also zu entdecken, die Menschen, und gleichzeitig die Emotionen der Menschen und die Geschichten der Menschen auch für andere Menschen zu zeigen und dort dann wieder neue Emotionen zu wecken. Kann man das so ein bisschen so sagen?
Ja, ja. Also und das eine bekommt man ja mit. Das ist natürlich das Faszinierende oder wie so ist, ja, das Eingeschränkte dann wieder bei Fernsehen und Radio oder beim Podcast. Dass wir jetzt hier sitzen und du natürlich auch mit dem Podcast vielleicht ganz am Ende an die Menschen denkst, die jetzt da gerade zuhören, dann ja, im Optimalfall will ich natürlich, dass sie das gerne hören und nicht genau jetzt an dem Punkt sagen, so reicht auch wieder. Ja, das ist natürlich das gehört dazu. Wir haben im Gegensatz natürlich zu Schauspielern, die oft der Bühne sind, auch andere Berufe, müsste ich jetzt mal überlegen, wo das Feedback natürlich sehr direkt ist. Also dieses im Endeffekt, also wie kommt jetzt so eine Dokumentation, ein Filmbeitrag, ein Kommentar bei den Leuten an? Ich kann noch nicht, wahrscheinlich auch zum Glück ist, nicht sehen, wie die vor dem Fernseher reagieren im Normalfall. Ich kann es mir nur ausdenken. Es gibt natürlich am Ende gibt es Feedback von der Redaktion, es gibt Quotenverläufe von der Dokumentation natürlich, wie der ganze Film die Leute interessiert hat, das kann man messen, aber ich bin nicht dabei, wie die in dem Moment gucken, gähnen, lachen. Das und beim Radio auch nicht. Also das war gestern im Theater. Sehr spannend, Lars Eidinger mit Gedichten im Prinzregententheater. Und am Ende hat er nochmal so einen Anhang, wie schön er den Abend fand und das auch mit der Reaktion, über die Reaktion des Publikums gesprochen. Da haben wir auch gedacht, das hat er, also jetzt nicht mit Schauspielern vergleichen oder Lars Eidinger, aber das ist natürlich sehr direkt. So, wenn der das da Gedichte liest und das Husten fängt an in Reihe 4 und 8 und die ersten gehen, ist das natürlich ein Feedback, das sich zum einen natürlich dann schneller fertig macht, wenn die alle, du die lachen direkt, ist das wahrscheinlich auch was sehr, sehr schön ist. Einmal durfte ich das erleben.
Also ich finde es gerade
im Prinzregenten. Ich habe eine große Dokumentation über einen Fußballclub 1860 gemacht vor ein paar Jahren, wo wir in der Kabine dabei waren, ein ganzes Jahr, es war echt spannend. Und die erste Folge waren dann 60 Minuten und der Sender hat gesagt, wir ziehen das groß auf mit der Premiere im Matheser Filmpalast in München. Vorstellung. Lass mich lügen. 600 Leute, 300. Mannschaft war da komplett vom Sender an. Finde da Ehrengäste. 300 offener Verkauf. An 60er-Fans, die dann für einen relativ schmalen Preis auch für 5 Euro oder so dann an dieser Premiere da teilhaben konnten. Und das war natürlich, wenn wir es gerade von haben, die große Ausnahme. Ich saß da mittendrin und dann läuft jetzt dein Film, den du natürlich durch diverse Abnahmen geschätzt 5 bis 20 Mal, ja, so viel nicht, aber in gesamter Länge bestimmt schon 5, 6 Mal dann gesehen hast mit Vertonung und allem. Und hab mir dann wirklich, also ich hab zurückgelehnt und im Halbdunkel dann schon mich umgeschaut. Also wie wusste natürlich immer, was jetzt kommt und kommt jetzt ein trauriger Moment, ein lustiger Moment. Und wie die Leute dann reagieren. Das war... Ja, sehr faszinierend natürlich.
Wie hat sich dieser Abend für dich angefühlt?
Das war total schön. Also das war natürlich total, Film kam zum Glück an. Das war, was das betrifft, dann für einen selbst so ein Feedback, zumindest sage ich mal von der Hälfte, die da im Raum war, die sich auch noch Karten gekauft haben, so und einfach auch sehr kritisch natürlich, muss man auch sagen, diese Doku auch im Fanlager, die sind erstmal kritisch damit umgegangen, was macht jetzt ein Kamerateam in der Kabine, so, dann haben die auch ein paar Mal verloren, also da wurde viel diskutiert. Die Leute an dem Abend hat es einigermaßen begeistert und das ist natürlich dann ein sehr schönes Gefühl, auch diese vielen Kleinigkeiten, wo du dir im Schnitt Gedanken machst, Musikbilder, lass mir das Bild länger stehen, das mal mitzubekommen. Natürlich kann ich das oft nur rein interpretieren, was ich da so beobachtet habe, aber ich glaube, es hat gut funktioniert, was wir uns da so ausgedacht haben.
Also es war ein gutes Gefühl, ein richtig schöner Abend einfach.
Ja.
Ganz gut, du hast vorhin noch gesagt, dass du es ja nicht immer sofort siehst oder spürst, das Ganze. Und du hast zum Beispiel als Schauspieler genommen. Ich kann dir auch ein gutes Beispiel geben, was ich mache als Basketballtrainer, als Sportler. Das ist tatsächlich was Ähnliches. Also ich kann es nachempfinden. Bei uns ist ja wirklich so, wir kriegen direkt Feedback. Also wir fühlen sofort. Deswegen ist so die Frage, wenn du jetzt so einen Abend hast, wo du es dann einmal sofort fühlst, ist es dann noch was ganz Neues für dich? Oder ist es so, ja, ich fühle es eigentlich schon auch so. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Gefühl, oder ist es so, jetzt fühle ich es mal richtig, so insgesamt, dass man sofort sieht, was wir gerade gemacht haben.
Bei der Kinovorstellung, ja klar, mir fällt jetzt außer Familienfeiern, wo ich Filme mache, die dann vor 40 Leuten vorgeführt werden und ich natürlich da auch die Reaktion der Leute sehe, ist es so. Es gibt eine, für die Leute, um die es eigentlich geht, die Zuschauer, es gibt eine Erstausstrahlung. Und dann sitze ich im Optimalfall noch mit meiner Familie dann live bei der Erstausstrahlung vom Fernseher. Wir sind dann auch zu viert und die haben dann teilweise dann eigentlich auch schon Ausschnitte zumindest rausgesehen. Das war auch eine Ausnahme. Also leider ist ja nicht so, dass jede Fernsehdokumentation dann eine Kinovorführung zur Premiere dann bekommt. Ne? Also das stimmt, das unterscheidet uns. Also da ist bei dir natürlich als Trainer und auch kann ich mir vorstellen, jetzt kommt mal die Gegenfrage.
Das, ganz kurz, du darfst so viele Fragen stellen, wie du möchtest.
Ja, da habe ich tatsächlich ein paar Sachen, die mich jetzt als Sportreporter dann interessieren. Zum einen dieses Feedback, also wenn ich jetzt einen Film mache oder einen Kommentar, dann habe ich das, bilde ich mir schon ein, eine ganze Strecke und so ein großer in der Hand. Also unabhängig jetzt, keine Ahnung, läuft dann mal ein Interview besser, schlechter und ich gebe alles und der Interviewpartner will, hat einfach, macht nicht auf, so will nicht, dann bin ich natürlich schon von Fremdfaktoren auch irgendwie abhängig, aber letzten Endes in Absprache im Team mit dem Kameramann, mit Katern im Schnitt hat man da sehr viel in der Hand. Bei dir ist es ja anders. Du kannst doch auch komplett planen, enges Spiel und am Ende fällt das Ding halt vom Ring dann zur Seite und du hattest einen guten Matchplan, die Mannschaft hat es genau umgesetzt. Wie fühlt sich das dann an? Ist es ein Gefühl der Machtlosigkeit? Man hat eigentlich alles gemacht, alles getan. Die da unten haben auch alles eigentlich so weit, also alles wahrscheinlich auch nie, aber zum Großteil so umgesetzt und man verliert trotzdem so eine Partie. Knapp.
Das ist eine sehr gute Frage. Das Gefühl ist, ich sag mal, vor ein paar Jahren würde ich sagen, war das Gefühl richtig schlecht. Also du fühlst dich richtig, das Gehirn ist komplett platt. Du weißt nicht, was passiert ist, warum verlieren wir dieses Spiel. Du fühlst dich komplett down für mehrere Stunden, auch für Tage war das so. Allerdings hat sich das jetzt bei mir ein bisschen geändert. Gut, zum Glück, dieses Jahr haben wir bis jetzt alle Spiele gewonnen. Das ist schon ein schöneres Gefühl. Aber natürlich, was mir geholfen hat da, dass dieses Gefühl mich nicht kommt, weil Machtlosigkeit ist ja eigentlich, du hast keine Kontrolle drüber.
Ja.
Und das ist genau das, was ich immer mehr mir praktisch oder schaffe, praktisch in meinem Kopf zu sagen, du kannst nicht alles kontrollieren. Das funktioniert nicht. Also es gibt einen gewissen Rahmen, wo ich Einfluss drauf habe. Wir hatten aber zum Beispiel in meiner B-Trainer-Ausbildung auch einen Psychologen da und der hat auch gesagt, als Trainer hast du ungefähr 10% bei dem Spiel wirklich einen Einfluss. Beim Basketball hast du sogar mehr als beim Fußball. Du kannst ja viel mehr wechseln. Am Ende des Tages gibt es, wie gesagt, auch wie du gesagt, ganz viele verschiedene Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Und trotzdem, in dem Moment bist du dabei und natürlich bist du natürlich auch kurz danach richtig genervt, wenn das irgendwie nicht geht. Aber ich glaube, wenn du es dir relativ schnell kannst, kann ich dir sagen, ich habe das Beste gegeben. Und ich glaube, das ist etwas, was den Kopf beruhigt. Weil du kannst nicht mehr geben. Also bei 100 ist Feierabend. Also ich kann nicht 101. Geht nicht. Ich habe nur 100%. Natürlich reflektiere ich. Ich überlege, was kann ich besser machen? Habe ich doch was falsch gemacht? Und so. Also natürlich rattert auch der Kopf die ganze Zeit. Also beim Basketball rattert der Kopf permanent. Beim Spieler, der kann ja wenigstens was machen. Kann sich bewegen. Als Trainer musst du die ganze Zeit gucken, was muss ich tun? Was kann ich machen? Soll ich eine Auszeit nehmen? Soll ich den Spieler doch einwechseln und so weiter? Aber um das jetzt wegzunehmen, dieses Gefühl, ich probiere ein bisschen Rationalität da reinzubekommen, indem ich viel vorplane. Also mir geht's darum, um dieses Ergebnis. Klar, am Ende ist es, hast du vielleicht verloren. Aber wenn du es schaffst, so viel wie möglich davor zu planen, in Kombination mit einem guten Gefühl, und du dann verlierst, ist es okay. Also als Beispiel für mich, ich überlege mir Rotationen anhand von Parametern für Spielern. Ich gucke mir Statistiken an. Ich gucke mir an, wo die Schwächen des Gegners sind und auch wann in welcher Minute vielleicht der Gegner schlechter sein könnte und so weiter. Also da sind richtig viele Sachen hinten dran, dass du eigentlich nicht mehr mit so viel Bauchgefühl arbeiten musst. Natürlich ist es das Schönste. Du bist jetzt Trainer dabei und willst ja richtig dabei sein und das. Aber auch viele Aufgaben sind vorher schon eigentlich vergeben oder, ja, mein Co-Trainer macht zum Beispiel da die Wechsel aus dem Grund und so weiter und so fort. Und wenn man dann ein Spiel verliert, ist es sehr bitter. Aber wenn du kannst ja zwei Sachen. Entweder du kannst sagen, der Gegner war einfach besser. Okay. Ist so. Der Gegner war besser. Dann gibt's das nächste Ding. Es war Glück. Ja, gut. Hast du auch so ein Gefühl von Machtlosigkeit, aber Glück gehört nun mal auch im Sport dazu. Am Ende des Tages sind die Niederlagen nicht mehr so schlimm, wie sie vor Jahren waren, weil man einfach für sich sagt, ich habe mein Bestes gegeben, ich kann nicht mehr geben, ich muss einfach nur gucken, dass ich es für nächstes Mal vielleicht besser mache, aber in diesem Moment fühlt es sich nicht gut an, aber es fühlt sich nicht nach Machtlosigkeit an, weil ich einfach sage, ich habe das, was ich in Kontrolle habe, habe ich gemacht. Und hat in dem Fall jetzt nicht gereicht. Okay, ich munterputzen, weitermachen, morgen geht's weiter.
Wie viele Stunden bereitest du dich vor auf so ein Spiel?
Das kommt komplett drauf an, wie der Gegner ist, wie wir gerade da sind. Was meinst du genau für ein Spiel vorbereiten? Meinst du die Trainings oder meinst du, dass ich meinen Kopf vorbereite?
Ich will auf einen anderen Punkt, weil wir es ja gerade bei mir jetzt auch von Feedback hatten, ganz am Ende Einschaltquoten, Leute, denen das gefällt oder nicht. Und ich finde im Sport immer spannend, das ist mich in dem Moment, das ist total spannend, einen Trainer sitzen zu haben. Mein Eindruck ist jetzt auch Fußball, was ich viel mache. Die Leute machen sich so wahnsinnig viel Gedanken. Die ganze Woche, Spielsysteme, Möglichkeiten, trainieren da 4, 5 Tage. Die Mannschaft setzt da einen Matchplan um. Gerade bei dieser Dokumentation mit 1860 durfte ich auch teamintern bei diesen Besprechungen dabei zu sein. War da auch beeindruckt, also mit welcher Detailversessenheit dieses Spiel und alles rausgearbeitet wird. Und am Ende ist es beim Fußball dann vielleicht doch ein 0-1, das noch halb abseits war. So Basketball dann vielleicht wirklich nur der eine, zwei Punkte am Schluss. Und dann stehen im übelsten Fall Kollegen wie ich dann dran und sagen, warum hat es heute nicht funktioniert? Hat die Mannschaft nicht alles gegeben? Also diese sehr, wie soll ich sagen, für Zuschauer, Außenstehende, die jetzt nicht Basketball- oder Fußballtrainer sind, sehr platten Fragen, wo ich mir manchmal denke, als Fußballer, wenn ich die ganze Woche darauf vorbereite, und dann hat halt ein Teil von diesem Matchplan nicht funktioniert. Und ob jetzt Reporter am Spielfeldrand durch alle Foren, die laufen nicht und er lief noch nie, der eine Spieler, und können die nicht das Tor treffen? Das ist ja eine andere Ebene. Siehst du das genauso?
Also ich würde mal sagen, die Hauptfrage war ja auch, wie viele mich vorbereitet und dieser Kriebe dahinter. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich bin jemand, der sich nicht so viel vorbereitet wie andere, weil ich mehr Raum lasse und weil ich vor allem mir Muster angucke. Ich finde, es bringt überhaupt nichts, wenn ich, sagen wir jetzt im Basketball, da ist ja wirklich so, dass der Mannschaft nicht spielen 20 Systeme. Gut, toll. Wenn ich 20 Systeme kann, herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich jetzt mal meinen Spielern 20 Systeme da noch in den Kopf reinbringe, die wissen überhaupt nicht mehr, wo oben unten ist. Also manche sind ja schon, unsere eigenen Systeme sind ja manchmal schon zu viel. Das heißt, mir geht es eigentlich darum, zu sagen, dass man so wenig wie möglich macht. Also so gucken, was ist das Muster? Also was ist denn mal wieder? Also die wirklich die wichtigen Details rauszufinden. Und das sind auch meistens die Sachen, die in so einem Spiel entscheidend sind. Nicht, dass du jedes System kannst, dass du jedes Detail kannst. Ich war so vor Jahren, ich wollte mir das alles angucken, aber ich habe mir das komplett abgewöhnt. Weil ich mir denke, also klar, ich muss mehr wissen, aber am Ende müssen meine Spieler, wenn ich ihnen so viele Details gebe, die sind ja komplett überfrachtet. Am Ende sollen sie, es klingt auch ein bisschen platt, aber die sollen spielen. Natürlich haben wir, und die haben unsere Idee, wir haben unsere Philosophie und ich bin jemand, der kann richtig viel Input geben, manchmal zu viel. Aber wir geben halt so viel, dass wir sagen, das reicht für die Jungs jetzt, dass sie auch noch frei spielen können. Und sie haben aber gleichzeitig, wissen sie auch, wie der Gegner agiert und so weiter. Und natürlich, wenn dann du kommst und sagst, ey, was hat denn heute jetzt nicht funktioniert?
Woran hat er gelegen?
Woran hat er denn heute gelegen?
Warum sind sie nicht in die Zweikämpfe gekommen?
Ja, gut, das...
Natürlich. Den Job mache ich zum Glück nicht. Aber ich finde immer die Level von dem, was da auf dem Feld passiert. Und jetzt höre ich gerade aus, selbst Trainer-Level, Spieler-Level, was gebe ich weiter? Kann ich Theorie da, Spieler? Und das dann runtergebrochen auf, bleiben wir jetzt beim Fußball, die große Masse, wo wir jetzt als Journalisten ja auch irgendwo wieder dazwischen sind. Also wir machen ja dann auch nicht Fernsehen für 2 Millionen, 3 Millionen Fußballtrainer, die komplettes Pressing gegen Pressing, also es geht ja schon irgendwie dazwischen, das runterzubrechen. Ich habe, also Anekdote da dazu, war nicht dabei, ich habe nur das Rohmaterial gesehen. Es war von dem Champions League Finale Bayern Dortmund. Medienrunde mit Thomas Müller, nochmal zwei dabei. Ich habe es an den Stimmen gehört, da waren die Kollegen, die da immer sind, also die nur über den FC Bayern berichten. Und dann haben sie die üblichen Fragen gestellt, Anspannung und also am Schluss kam da noch einer hin, also hinten, dann ja, Entschuldigung, Herr Müller, das ist ja auch das Treffen Dortmund, Bayern der Systeme, also Ballbesitz, Fußball gegen Gegenpressing. Also eine taktische Frage. Und schon während der Frage siehst du so ein Grinsen bei Thomas Müller, sagt dann, ja, welches Gegenpressing denn jetzt? Also Zone 1, 2, 3 und stellt 2, 3 Nachfragen. Herrscht kurz Stille im Raum und er schmunzelt noch weiter und sagt in so einem, also kann man es als leicht arrogant auch, schmunzelt dann so in den Raum, Thomas Müller, wir kennen alle und lieben ihn auch dafür. Also Freunde, wir können uns hier jetzt auch mal richtig über Fußball unterhalten, aber dann ist von euch in 5 Minuten keiner mehr da. Erstmal harter, natürlich Gelächter, harte Aussage. Hat er bestimmt auch nichts gemeint, um die jetzt irgendwie zu verletzen. Ich muss da nur echt, ich war nicht im Raum, ich habe nur das Rohmaterial gesehen, wäre dann aber auch still gewesen. Ich muss nur oft dann dran denken, wie das so ist. Es geht, also gerade auch beim Fußball, das geht um 1-2-0 und die machen sich Gedanken über so viele Details, Matchplan, der dann halt an dem Tag nicht funktioniert. Und ganz am Ende die Leute, die die Party bezahlen, also die großen Konsumenten, gibt es wahnsinnig viele, die, sage ich mal, nicht den kompletten, also den Trainerschein haben und halt sagen, warum kämpfen die heute nicht? Warum laufen die den Ball nur hinterher? Was sind die Zweikampfwerte? Das sind dann so leichte Sachen, die man sich dann irgendwie erklären kann. Und ich finde, das würde mich, und das ist jetzt nochmal die Frage an dich, wie fühlt sich das dann an, wenn du so eine Frage bekommst, ihr verliert ein wichtiges Spiel, tut ihr zum Glück gerade nicht, sagst du, aber wenn es vielleicht mal wieder passiert, wo schon passiert ist. Und dann kommt dann irgend so ein Zuschauer, der da öfter da ist und macht ja dann genauso einen Vorwurf, warum also die Mannschaft heute nicht, keine Ahnung, auf den besten Werfer da irgendwie eingestellt, genau, wo du genau weißt, haben wir es ja wohl gemacht, aber noch, es gibt halt noch mal ein paar andere auf dem Feld und das hat da nicht funktioniert, deswegen macht es halt heute trotzdem 30 Punkte. Wie fühlt sich das für dich dann an? Ich finde doch dann schwierig, wo man am liebsten sagen würde, ich habe mir wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht und habe da jetzt mehr im Kopf und wollen Sie eine kurze oder eine lange Antwort?
Also ehrlich gesagt höre ich einfach nur zu. Erstmal, wenn jemand mir das also am Kopf wirft und ich sag mal so, ich gebe ihm halb recht, nicht im Sinne, dass ich ihm recht gebe, aber dass es ihm halt gut geht in dem Fall Sinne. Und ich werde natürlich auch meine Mannschaft verteidigen, aber eigentlich geht es mehr darum, das ein bisschen runterzuspielen, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt, weil das ist auch Gefühl, wenn du jetzt nach meinem Gefühl fragst, und ich liebe das ja auch, Menschen zu inspirieren, das ist ja meine Sache. Aber dann ist es ja mein Kreis an Leuten, die das ja umgesetzt haben, was ich mache. Und genau das, was du sagst, ich kann jetzt nicht jedem erklären, was wir ganz genau wollten. Also geht es darum, eigentlich den Kreis, den ich habe, zu schützen und diesen großen Plan gar nicht nach außen zu geben. Das muss man gar nicht wissen. Das ist gar nicht so die Idee. Aber natürlich geht es darum zu sagen, das ist was Einfaches, wo jeder es checkt. Da sage ich halt ganz ehrlich, das müssen wir halt auch zeigen. Also ich bin jemand, lustigerweise, der halt genau sowas wie Defense und Kämpfen und so, da verstehe ich halt nicht so viel Witz, ehrlich gesagt. Also das sind so die Basic-Sachen. Wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, ja, das ist nicht klappt, dann sage ich oft so, ja, das stimmt und so weiter, müssen wir dran arbeiten und so weiter. Aber es fühlt sich mich ehrlich gesagt jetzt nicht so schlimm an, wenn mir das jemand von außen sagt, weil er unterm Strich halt auch nicht weiß, was wir innen drin machen. Und mich interessiert, ganz ehrlich gesagt, natürlich interessiert mich Leute, wie es außen geht. Wir wollen ja das ja machen, dass Zuschauer Spaß haben. Das ist ja auch unser Ziel.
Absolut.
Aber wenn du mir jetzt praktisch einen Vorwurf machst oder irgendwas sagst, dann, ich sage, ich gebe dir eine Antwort, auch dann sachlich, aber ohne, um jetzt mich selber oder mein Team wirklich anzugreifen, weil ich finde alles, was mich vielleicht aufregt, sogar die Fragen, die du mir stellst, die können mich auch aufregen und so, ach scheiße, du hast vollkommen recht. Aber am Ende bin ich nicht jemand, der das gerne nach außen sagt, sondern ich sage, mein Lungs ist eher du, Leute, also wir hätten das schon besonders hinbekommen, weil ich mein Gefühl ist eher so, ich schütze meine Jungs. Das ist so. Ich schütze meine Jungs nach außen und trotzdem gebe ich aber dir trotzdem das Futter, was du möchtest. Und mir ist auch immer das ganz wichtig, weil am Ende ist es auch ein Zusammenspiel. Also es ist nicht so, du bist mein Gegner, das bist du nämlich überhaupt nicht. Am Ende bist du eigentlich jemand, der mir hilft, um auch Botschaften, die ich hier sende, nach außen zu bringen. Deswegen bist du eher mein Freund als mein Feind. So sehe ich das ehrlich gesagt für mich immer.
Ja. Das war es aber konkret. Die Beschreibung, jetzt haben wir einen großen Bogen zu dem Interview mit Felix Magath, wo wir dann versuchen, dass eigentlich genau nicht passiert, dass wir Rollen spielen. Also dass wir so, das ist ja jetzt ein bisschen, ich gebe dir das, was so und ne? Also das ist ja dann nicht authentisch, kein Vorwurf, ja. Weil es in dem Moment auch nicht geht. Ich gebe auch zu, das ist ein großer Unterschied, unter der Woche zu interviewen und über Basketball zu philosophieren für einen Vorbericht, was ich dann meistens mache, oder halt direkt in die verloren haben, ganz andere Pegel, Enttäuschung. Also das ist natürlich sehr spannend. Aber ja, genau. Und ich finde auch die Geschichte, die ich da gerade erzählt habe, mit diesen verschiedenen Level, das ist völlig ohne Wertung. Also ich habe auch keinen Trainerschein. So, ich glaube, dass da jeder für sich seine komplette Berechtigung hat. Ich will Fußball, irgendeine Sportart abends, ganz viele, die kaufen sich dann ein Abo oder freuen sich, dass sie Gebühren zahlen bei ARD, ZDF, weil sie es dann sehen, weil sie da unterhalten werden wollen. Das geht nicht drum, dass die alle den Trainerschein haben. So, und wenn dann gemotzt wird über den, der ja eh noch nie gelaufen ist und diesmal auch wieder nicht und der das Tor nicht trifft, das hat ja seine völlige Berechtigung. Und ich glaube, da müssen alle, also das war jetzt ohne Wertung vorher, das wollte ich nochmal, das ist ganz wichtig, zu sagen, dass die ganz oben, also oder mit nicht oben, mit mehr Fachwissen, die mehr drin sind und die allein, weil sie nicht in der Kabine die ganze Woche dabei sind, natürlich weniger mitkriegen, um was es konkret in dem Spiel geht, dass das alles so ein gemeinsames Miteinander ist, weil das ganze System ja nur so funktioniert.
Das ist der Punkt, deswegen eigentlich auch die Frage noch von vorher. Also ich probiere auch immer auf, ich sag mal schon, dass jeder es versteht, einfach zu antworten und aber auch, dass du schon weißt, dass, wie es ein bisschen in meinem Kopf alles ist, schon authentisch ist, als man jetzt vielleicht
ja,
denkt.
Ja, absolut.
Aber halt nicht fachgesimpelt. Ich weiß, das macht gar keinen Sinn. Wenn ich dir jetzt, ich sag jetzt mal, wenn ich dir über das Pick-and-Roll-Defense-Trap mit einer Halbzeit von der Week erzähle, dann denkst du, jetzt ist schon Feuer. Ja. Das will ich ja gar nicht. Also mein Ziel ist ja genauso eigentlich auch wie bei dir. Du entdeckst Menschen, ich entdecke bei mir Menschen, bei mir ist halt, ich entdecke meine Spieler. Am Ende will ich ja was schaffen auch. Natürlich, ich will gewinnen. Aber ehrlich gesagt, mein primäres Ziel ist nie immer nur das Gewinnen gewesen, sondern mein ist immer das Ziel auch, dass Leute, die in die Halle kommen, Spaß haben, dass sie Freude haben und dass man auch eigentlich die Sachen, wo man sich man sieht, die man einfach versteht, und das ist ja nun mal sowas wie Verteidigung, Schnellspielen, Ballpassen, Teamplay, das sind Sachen, da brauchst du kein Fachgesimpel. Mein Ziel ist auch, dass man das Gefühl schafft, dass so wie die spielen, damit, das finde ich cool, da kann ich dabei sein, das begeistert mich und hier ist Energie in dieser Halle, das ist was eigentlich so eine Freude.
Ja, weil sich das dann auch wieder überträgt auf die Zuschauer, glaube ich. Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und darum geht's ja, ganz am Ende geht's natürlich auch darum. Ja, es sind schon, aber diese, wir haben ja schon manchmal Gedanken drüber, also über dieses Verhältnis dann, klar, Reporter, Sportler, der da trainiert hat und irgendwie sind wir so dazwischen. Klar, es gibt ja die sozialen Medien sind dann voll davon. Also wie schnell du dann als Reporter dann auch auf dem Glatteis bist. Also auch die Wertung ist ja dann auch meistens pro Sportler. So endlich mal einer, der diesen Report jetzt zurechtgewiesen hat, in seinen so blöden Fragen die ganze Zeit. Also
ja.
das ist schwierig dazwischen. Und ich mache das nach dem Spiel ja nicht so oft, aber beim Handball habe ich es gemacht. Gibt es auch noch ein Erlebnis, da hatten wir immer, also ich war so eine Doppelfunktion, Spiel live kommentieren, 4 Minuten Werbebreak, nach Abpfiff runtergehen, durch irgendwelche Zuschauer durch, da unten steht dann schon so diese Mixzone, Kamera, Mikro in die Hand, noch ein Knopf ins Ohr. Und auf diesem Weg, weil ich habe davor schon 60 Minuten live kommentiert, konnte mir für die 2, 3 Interviews danach, die wir dann da unten gemacht haben, jetzt nicht explizit Fragen überlegen, sondern das tatsächlich vielleicht mal, je nachdem, wenn das Spiel eindeutig oder schon eine Tendenz hatte, kann man sich dann schon in den letzten 10 Minuten, okay, wen frage ich das nochmal und die Situation. Aber letzten Endes ist es dann oft so in diesen 2, 3 Minuten runterlaufen. Da hatte ich das Erlebnis, eines meiner ersten Aufträge in Ludwigshafen gegen Gummersbach. Lauf da runter, war der Weg zum Glück nicht so weit. Also das war auch immer so, steht mir rechtzeitig, wenn die Werbung vorbei ist, dann schon wieder da steht, ist der Interviewgast da. Und im Runtergehen, Gummersbach damals mit dem Trainer Dirk Beuchler, der davor 3, 4 Spiele verloren hat. Und im Runtergehen realisiere ich erst, die haben dann in letzter Minute das Unentschieden kassiert, Ludwigshafen, Aufsteiger, Außenseiter. Der ist vielleicht morgen sein Job los. So, der kommt jetzt, und jetzt sind wir wieder mal fühlen, in irgendeinem Aggregatzustand, muss da natürlich hin und sich jetzt den Fragen dann auch noch stellen, ist tierisch enttäuscht, das war letzte Minute. Ich gehe runter und habe nicht die Zeit gehabt, mir einfühlsame Fragen zu überlegen. Zum Glück hatte ich den Gedanken noch, dass ich zumindest menschlich dem jetzt mit so viel Respekt und Empathie begegne bei diesen Fragen. Und ehrlicherweise mich auch darauf eingestellt habe, dass ich jetzt vielleicht angeraunzt werde. Also da ist ein Mensch, toller Trainer, also lange Jahre, und manchmal gibt es die Phasen, wo es dann halt nicht so läuft, so, und der ist jetzt vielleicht an diesem entscheidenden Punkt. Und der Erste, der ihm in den Weg kommt, ist jetzt da hier der Reporter von Sky, der ihn am besten unentschieden in der letzten Minute, an was hat's gelegen oder irgendeine, so wie stellst du da eine, ich glaube, du kannst dann auch keine richtige Frage stellen, weil es erstmal total schwierig ist, weil dieser Emotionszustand, die Konsequenzen, bei beiden spielen sich ganz andere Welten ab im Kopf. Aber man trifft sich dann für 2, 3 Minuten mit einem Mikrofon in der Mitte. Und da hatte ich tatsächlich, da war die Anspannung dann auf einmal größer, weil ich, beziehungsweise ja, das kann jetzt sein, dass egal was ich für eine erste Frage stelle, dass der mir anraunt. Das ist eine saublöde Frage. So, haben Sie das Spiel nicht gesehen? Und also das Übliche. Ja, kennt jeder, glaube ich, auch, wenn man unter Druck ist, dass man manchmal auch im privaten Umfeld dann oder beim Bäcker oder was weiß ich, gibt es auch unterschiedliche Zustände, wo man netter ist und manchmal nicht so. Wenn ich ausgeglichener bin, warte ich gern auch mal länger oder im Straßenverkehr, also gerade jetzt vor Weihnachtszeit, bekommt man dann öfter mal irgendeine Handgeste als wahrscheinlich irgendwann im September. Das war spannend.
Und wie war's dann?
Wollte ich jetzt, ja genau, was war die erste Frage? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ich müsste es mal nachschauen. Wahrscheinlich war es banal, aber es ging gut aus, weil es auch in dem Fall halt auch ein Mensch ist, der mit dem wirklich großartig umgehen konnte. Er wurde, glaube ich, auch nicht entlassen am nächsten Tag. Aber es war auf jeden Fall, ich kann die Frage nicht mehr genau sagen, die Einstiegsfrage, aber habe dann sehr schnell gemerkt, dass auch da ein Draht da war, dass er das jetzt nicht irgendwie an mir rausgelassen hat, da war er auch lang genug dabei und Profi genug, dass er da die Fragen wirklich gut und der Situation entsprechend auch wirklich gut beantwortet hat.
Wie ging es dir da gefühlstechnisch nach diesem Gespräch? Weißt du das noch?
Also, jetzt sind wir wieder bei Erwartungen, Anspannung. Also erstmal natürlich erleichtert. Also die Wahrheit ist ja, dass dann direkt nach dem Gespräch gleich danke Dirk Bräuchler und nochmal drei Carmen. Also direkt danach kann ich nicht sagen, weil das sind dann immer so zwei, drei Gespräche gewesen. Und danach dann war es dann schon wieder zu weit weg, weil es dann ja auch gut lief. Ich glaube, wenn man dann, ist es mir live, glaube ich, nicht passiert, toi, 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 bisher, dass man dann so komplett rasiert wird. Also einer, der dann einen wirklich dann so die Aggression einmal rauslässt, sowas, diese saublöde Frage, und haben sie selber mal Handball gespielt. Auch so eine, neulich erst wieder haben selber mal Fußball gespielt. Ja, insofern habe ich mehr an diese Situation gedacht, diese Überraschung, wirklich dieses Bewusstwerden beim Runtergehen. Moment, das kann jetzt schwierig werden. Und jetzt bitte, wie gesagt, immer wichtig, zuhören, den anderen irgendwie natürlich auch begreifen, wie kommt der gerade her, in welchem Zustand. Von beiden Seiten gibt es Sieger, Verlierer meistens. Da den richtigen Draht finden, weil man kann auch tolle Interviews mit Verlierern führen, weil man fühlt. So, deswegen jetzt wahrscheinlich der Versprecher.
Mitfühlt,
ja, klar. Also das große Ganze sind natürlich Dramen auch immer, das ist ja dann auch ein, was einen emotional wahrscheinlich packt. Und es gibt natürlich auch Beispiele, wo Interviews mit Siegern auch nicht so gut liefen. Toni Groß, wer sich noch dran erinnern kann, Champions League Finale, so schmunzelst du.
Ja.
komm, ich bin da, aber vielleicht als auch als Kollege, komplett beim Kollegen, auch ein spannendes Beispiel. Also für die, die es nicht gehört haben, Real Madrid gewinnt die Champions League. Toni Kroos zum, weiß ich nicht, vierten, fünften Mal ist der erfolgreichste Einzelfußballer, Sportler durch diesen Champions League-Triumph. Real hat aber 90 Minuten weniger vom Spiel gehabt, haben ihren Real Madrid-Fußball gespielt. Das war nicht gut. Der Kommentator oben, da waren es zwei Personen, einer kommentiert, einer steht unten. Der Kommentator oben transportiert es auf 80%, über 80, 90 Minuten. Also Real am Ende dann auch ein bisschen Glück gewonnen oder ihre Taktik umgesetzt, wie man das auch will. Und ich glaube, dem Kommentator hat da keiner widersprochen. Das ist das Spannende. Ich glaube, die meisten, die davor saßen, ja, ganz ehrlich, das ist halt Real. Und wenn sie am Ende das Tor noch machen, ja, das ist halt, haben sie verdient irgendwie auch gewonnen, weil der mehr Tore schießt, hat verdient gewonnen. Aber das war jetzt über weite Strecken auch nicht so ganz ansehnlich. Und dann kommt die Situation, dass der Kollege Toni Groß, und ich glaube noch nicht mal als Einstiegsfrage, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber der stellt ihm genau diese Frage, das Tenor 90 Minuten im Kommentar war, ich glaube auch in allen Wohnzimmern, so warum, so richtig zur Geltung, und ich kann die Frage nicht mehr genau. Und er ist zutiefst persönlich beleidigt. Und dann fällt halt dieser Satz, ey, das 90 Minuten Zeit, dir eine anständige Frage zu überlegen, bitte und geht dann weg.
Ja, das war nicht gut. Aber natürlich, ich sag mal, für Außenstehende war es natürlich irgendwo auch, sagen wir mal, schwierig oder auch irgendwie komischerweise lustig. Am ersten denkst du auch, was ist das? Aber natürlich, also wenn du jetzt, wie würdest du dich in dieser Position fühlen?
Ah, beschissen? Ja, klar. Ich meine, man muss ja auch sagen, das war ja jetzt nicht, ich kann da jetzt nicht so reinfühlen, weil ich, ein Respekt zum Handball, also
ja.
Champions League Finale, da sind nochmal 30 Zuschauer mehr in der Situation, Free TV. Und du fühlst dich natürlich wie der einsamste Mensch auf der ganzen Welt und verstehst es vielleicht in dem Moment auch gar nicht, weil du den Kommentar auf dem Ohr hast, dass so journalistisch war diese Frage, auch wenn jetzt einige wahrscheinlich widersprechen, die war berechtigt. Man kann die vielleicht, ich glaube, es war die erste Frage, man kann sie vielleicht als dritte Frage dann stellen im Nachhinein, aber sie war nicht fachlich nicht unberechtigt. Nur auch da zwei Seiten. Toni Groß, ich glaube, da kommt bei ihm auch wieder ganz viel dieses Querpass-Toni, schon in Deutschland verkannte Talent. So,
ja, das stimmt.
Immer so ein bisschen, das nagt, glaube ich, schon an ihm, dass er auch damals bei den Bayern nicht und der Hoeneß hat ihn nicht gewertschätzt und so und hat, er hat halt einfach mal da bei Real eine Riesenkarriere hingelegt und viele im Nachhinein gesehen, ja, das ist nicht Querpass-Toni, ist ein genialer Fußball auf der Position. So, und dann gewinnst du die Champions League und dann kommt von einem deutschen Journalisten eine kritische Frage. Ich glaube, da ging es nicht nur um die Frage, sondern um ganz viele Verletzungen, die der im Laufe der Jahre bei ihm im Hinterkopf hatte. Ey, könnt ihr jetzt mal bitte sagen, wie geil Toni jetzt wirklich, jetzt hast du es geschafft. So viel spannender, als ob ich jetzt 90 Minuten da hier nicht das super attraktive Spiel, sondern erfolgreich spielen, darum ging es ja am Ende.
Ja.
Gelegt haben.
Jetzt machen wir was Erfolgreiches. Du siehst hier Karten.
Ja.
Die ist jetzt relativ simpel. Wir ziehen gleich eine Karte und du wirst sehen, da ist so Pum Pum Punkt drin. Und das kannst du füllen. Das heißt, wir werden uns jetzt gegenseitig Fragen stellen. Ich ziehe eine Karte, ich fülle das, stell dir die Frage. Dann kannst du mal eine Karte ziehen, kannst es füllen und mir eine Frage stellen. Ich fange einfach mal an, dass du das Prinzip verstehst.
Ich habe es jetzt so halb verstanden, aber ich bin gespannt. Du stellst mir eine Frage.
Oh, da passiert zum Beispiel gar nichts. Die ist nämlich schon fest. Das will ich auch ein bisschen kennenlernen. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du sofort nochmal treffen?
Meine Frau heiraten. Weil wir jetzt viel über Beruf geredet haben, natürlich den Weg in die Medien. Also absolut.
Die magst du immer noch einfach, oder? Das ist einfach dein Element.
Ja, also es ist. Ja, das ist meine Überzeugung. Jeder hat für irgendwas ein Talent. So, und jeder hat eine Nische, in der er sich wohlfühlt, auch beruflich. Und ich hatte jetzt tatsächlich das Glück, dass es eine Nische ist, die ja auch wunderbar jetzt in der Zeit so bisher gut funktioniert hat, wo das auch eher gewachsen ist, irgendwann mal Stellen abgebaut worden sind. Wenn ich in die Zukunft schauen, aber bisher, das war jetzt auch in dieser Ära sehr gut. Und es gibt tatsächlich, neulich mal mit Kollegen gesprochen, und viel sitze ich dann auch im Schnitt und vor so einem Computer und versuche dann aus so einem Interview und was schneide jetzt seit 4, 5 Jahren auch meine Sachen selber. Das ist für viele dann, ja, von außen jetzt nicht so spannend wie, ne, da irgendwo unterwegs. Es gibt da, bin ich ehrlich, kein Tag, wo ich mich nicht total drauf freue, wo ich mir so ein Projekt rein, den gibt's nicht. Und ich hatte als Schüler schon auch Nebenjobs und diverse andere Tätigkeiten, kenn das Gefühl, wenn man halt denkt, also ja, gibt Geld am Ende, aber dann ist auch gut. Und das sehe ich mit großer Demut. Das war eine damals eine gute Entscheidung, weil sie aus dem Bauch raus kam. Das hat mich begeistert. Da gab es dann auch den Zugang. Hatte da auch Glück damals in der Zeit. Guten Slot erwischt und würde ich wieder so machen, ja.
Kannst du dementsprechend, was wir gerade jetzt haben, jetzt da bei uns draußen zuhört, einen Tipp geben, wie man so seine Begeisterung findet? Du hast ja gesagt, du hast jeden Tag Freude daran. Das ist ja gerade Begeisterung. Ist ja das, was wir wollen, auch dass es Freude ist. Was würdest du jetzt jemand anderem empfehlen, um seine Begeisterung zu finden? Weil es gibt leider genug Leute, die es nicht haben.
Ich glaube, wahrscheinlich reden wir jetzt von jungen Menschen. Also ich bin jetzt eher so im Slot von meinen Kindern, die jetzt 17 und 20 sind. Das ist dann immer schwierig, weil das natürlich auch ein Langzeitprojekt ist. Also es ist nicht so einfach so, da gibt's ja jetzt kein Rezept. Ich sag, mach A, B und finde das. Ich glaube schon, dass man sich immer so ein bisschen bemühen sollte. Und deswegen habe ich, ich hätte sowieso bei dir natürlich zugesagt, aber auch das Thema zu dem Podcast gehört habe. Ich finde, das ist ein enormes Thema jetzt auch für die nächste Generation in Zeiten von Social Media, Handy, die uns alle, mich jetzt in einem anderen Jahrgang auch betreffen. Also es gibt da kaum eine Minute, weiß ich nicht, heute Morgen Bäcker, warten Sie noch 2 Minuten, gleich gibt's frische Brezen. Natürlich guckt man dann kurz aufs Handy, anstatt sich umzuschauen. Auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dieses, was du vorher mal gesagt hast, sich selber fühlen, das ist ein großer, langer Prozess, der schwierig ist mit 17, 18, wo gerade so der Körper, grob gesagt, jetzt gerade mal so eine Richtung dann gefunden hat. Manche Sachen lachen einen an. Ich würde immer den Rat geben, wenn es auch in diesem frühen Alter zu so einer Entscheidung kommt, wo ich sage, eigentlich, ich würde gern was mit Menschen machen. So, ich würde es vielleicht gern in einen sozialen Beruf. Und der Papa ist aber Anwalt oder Banker und sagt, da verdienst du kein Geld damit und macht es so unvernünftig. So, nur von außen. Ich würde mir, weil das letzten Endes dann unabhängig von den Eltern, es ja sein eigenes Leben ist für den Rest des Lebens, auf solche Signale dann halt hören und nicht Sachen schnell wegwischen einer Vernunft, wegen irgendeiner Vernunft, die von außen gekommen sind. Und ich glaube, dass die Zeiten die nächsten 10, 20, 30 Jahre so unterschiedlich werden. Also Berufe, die's wird noch ein paar Berufe, die es jetzt gibt, sicher auch in 30, 40 Jahren geben. Aber es werden von der Entwicklung her mit KI und allem, es wird viele Sachen gehen, dieses sichere Pferd, die werden weniger. Und ich glaube, die nächste Generation, die muss auch flexibler werden. Darf flexibler werden. Ich glaube, es ist positiv wie negativ. Also vielleicht auch spannend. Also die Karrieren wie bei mir noch oder in der Generation davor, du machst eine Lehre, da hast du diesen Job und machst ihn bis zur Rente. So, da hast du eine gewisse Form der Sicherheit. Da gibt's vielleicht auch welche, die sagen, eigentlich hätte ich auch gerne noch mal was anderes gemacht. Meine Idee der Zukunft geht schon in die Richtung, dass die Haupteigenschaft ist, natürlich Bildung, natürlich Skills haben, Talente entwickeln, aber flexibel sein mit dem, was ich kann. Und je näher das bei mir ist, kann ich dann auch mit 30, mit 40 Jahren reagieren, weil es vielleicht einen ganz neuen Bereich gibt. Wie sagst du, mit all meiner Erfahrung und dem, was ich so kann, stelle ich mir gern vor, mache ich.
Das ist ein schöner Punkt. Da fällt mir gerade ein Punkt bei mir drauf ein, weil ich sage immer für mich, vielleicht ist das genau das, was du meinst. Ich sage, ich bin zum Beispiel, ich möchte Momente kreieren. Ich kann jetzt mit dir einen Moment kreieren. Ich kann aber zum Beispiel auch in der Basketballhalle einen Moment kreieren. Oder ich könnte auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt Bild male und in der Ausstellung auch einen Moment für Leute kreieren. Das meinst du mit flexibel sein. Das soll zwar zu dir passen, aber du solltest einfach flexibel sein, weil es halt nicht mehr das sichere Pferd gibt. Oder? So mehr oder weniger.
Ja. Und dann, um nochmal zurück zu dem Punkt, ich habe vielleicht eine 50-50-Entscheidung hier, dass das eigentlich zu mir passt, wo ich denke, da fühle ich mich wohl. Und ob das jetzt die Lehre ist oder Studium, das ist ja völlig wurscht. Also ich Bereich. Und ich gehe dann aber auf Vernunft, glaube ich. Die Vernunft ist halt, die bröckelt vielleicht jetzt in der nächsten Generation mehr, als dass es das bei uns getan hat. Muss man auch sagen. So. Ich da aufgewachsen bin, klar, ich komme aus dem mittleren Neckarraum. Mercedes, ganz viel Mercedes, Zuliefererbetriebe, tolle Fachhochschule bei uns in meiner Heimatstadt Esslingen. Wenn man da studiert hat und einen Abschluss gemacht hat, die haben da ihren Kandelmarsch gemacht. Überspitzt gesagt standen ja da die Leute mit Arbeitsverträgen vor der Tür. Und wenn man in dem Bereich ist, was irgendwie mit Automobilindustrie in diesem Raum zu tun hat, war nach damaligem Stand, da hast du keine Sorgen. So. Und man muss es jetzt auch ein paar Jahre später sagen, bisher hat es auch, bisher, aber auch nur, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das weiß ich nicht. Siehst du einen Bereich, wo man sagt, das ist jetzt eine vernünftige Entscheidung, studier das und du musst dir zumindest um die Kohle keine Sorgen, weil wirst du immer einen Job finden. Das wird auch in 40, 50 Jahren genauso noch gebraucht werden. Das wird noch so wichtig sein für die Bezahlung. Gibt's das?
Das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt sagen Bank, aber kann man sagen, ja, die KI wird doch das wieder einfach wegnehmen. Ich glaube, man kann so 100% sicher, gibt es eigentlich nicht viel. Ich glaube, das, was vielleicht sogar mehr kommt, ist Handwerk wieder mehr.
Ja, ja, ja.
Dann natürlich mit KI umzugehen. Das wird, glaube ich, eher bleiben. Und sonst, glaube ich, viel, was mit Menschen und Empathie zu tun hat, weil nämlich alles andere auch die KI übernehmen kann. Vielleicht bleibt nämlich das genau gerade übrig. Deswegen finde ich ja unser Thema so spannend, glaube ich auch. Weil das ja auch das am Ende, was wichtig ist, dass du mit Menschen umgehen kannst, dass du die Skills dafür hast. Ehrlich gesagt, also ich muss noch ein bisschen mehr entdecken, um zu sagen, was jetzt sicher ist und was nicht. Ich kann es nicht sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Ich glaube, also das ist jetzt natürlich auch so in meinem Alter leicht gesagt, so, weil ich nicht mehr das ganze Leben vor mir habe, aber ich.
Du bist ja eigentlich gerade alt.
Ja, aber auch nicht so, dass da jetzt, also, ja. Aber ich glaube, dass dieses Thema Sicherheit, wenn du das gerade gesagt hast, ich glaube, dass es nicht die, und das wollte ich damit sagen, nicht die vordergründige Frage ist, weil wir es einfach nicht beantworten können. Ich glaube, tatsächlich, es ist zumindest einigermaßen im beruflichen Umfeld ein glücklicheres Leben zu finden. Also Glück kann man ja bedingt nur beeinflussen. Aber ich glaube, es ist hilfreich, was zu machen, du hast oft die Frage gestellt, wie fühlt sich das für dich an? Das sind also wie fühlst du dich konkret in dem Moment? Das sind alles die Fragen, die man sich dann, glaube ich, als Mensch stellen muss, ob als junger Mensch oder jemand, der auch an einer anderen Weggabelung in einem gewissen Alter, vielleicht sogar in meinem, steht, dass es darum geht. Natürlich gibt's immer finanzielle Rahmenbedingungen und das ist vielleicht auch sehr idealistisch formuliert, aber es ist ein Gedanke wert. Also, und ich glaube, dass er noch mehr zur Geltung kommt, weil diese sichere Nummer macht mir eigentlich keinen Spaß, aber dann bin ich halt Anwalt, da brauchen wir keine Sorgen machen. Also, blöd gesagt, oder gibt ja viele Beispiele. Ich glaube, dass das wie so vieles halt auch bröckelt und einfach nicht nach jetzigem Stand so safe ist wie die letzten 30 Jahre.
Mach das, was dich begeistert. Oder? Kann man auch so sagen.
Ja, weil dann hast du schon mal Begeisterung in deinem Leben. Also dann ist schon mal die Wette gewinnst du ja dann immer. Wenn es am Ende die Miete nicht reicht, dann muss man vielleicht nochmal nachjustieren. Okay. Also, aber es gibt ja immer die Extrembeispiele. Aber in diesem Korridor würde ich zumindest empfehlen, darauf zu achten. Und ich finde es auch spannend, dass du jetzt als dann doch jüngerer Mensch so einen Podcast machst. Also, weil ich glaube, dass das in der jüngeren Generation mehr zum Thema wird. Das ist auch noch so ein Punkt, der mich interessiert, weil eigentlich, ich rede jetzt immer so von der Seite daher, sind das Werte, die jungen Leuten vielleicht wichtiger sind als der Generation ist deiner Eltern?
Gut, so jung bin ich auch wieder nicht mehr 30 tatsächlich. Ich glaube schon, dass, du meinst jetzt Sicherheit, Punkt, dass das weniger wird.
Mehr auf sich hören. Also,
das ist auf jeden Fall.
Also mehr, es geht, also auf den Punkt, es gibt ja dann schon oft die Vorwürfe, die Jungen, die dann nur noch am Handy und Work-Life-Balance ist so von einer gewissen Generation ja schon sehr negativ behaftet, da ist so ein Vorwurf dabei. Und ich stelle mir manchmal die Frage, warum? Also ist es überhaupt ein Vorwurf? Machen sich vielleicht auch inzwischen ein paar Leute mehr Gedanken drüber, wie ich so in eine Work-Life-Balance für mich, ich finde es per se nichts Schlechtes.
Nee, sag mal, für den Kopf geht's besser, wenn da Work-Life-Balance und dann bist du auch produktiver, jetzt mal ganz einfach zu sagen. Also wenn, ich sag mal, das ist das beste Beispiel, das ist ein Krafttraining, jetzt kommt was anderes, aber wenn du Krafttraining machst, das Wichtigste im Krafttraining ist die Pause. Das ist nicht das Training selbst. Also es ist schon auch wichtig, glaube ich, die Work-Life-Balance zu haben. Ob ich jetzt das beste Beispiel dafür bin, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass es wichtiger ist für uns, die Begeisterung zu finden, dass aber auch gleichzeitig, da das mehr Thema ist, mehr Leute damit Trouble haben. Mhm. Weil man sich mehr darüber Gedanken macht. Das ist, glaube ich, so beides. Aber ich bin jetzt, glaube ich, ganz bestimmt nicht, ja, sag mal, der Durchschnitt, der sagt, ich kann das so sagen, ich sage, weiß nur für mich. Mir ist es wichtiger, was zu tun, was mich begeistert. Weil dann mache ich es auch gern, dann mache ich es auch viel. Dann ist übrigens auch die Work-Life-Balance auch nicht mehr die Work-Life-Balance, aber die Work-Life-Balance ist trotzdem besser, wenn du etwas machst, was dich mehr erfüllt. Zum Beispiel mache ich gerade den Podcast. Ich könnte jetzt auch eigentlich auf der Couch liegen. Möchte ich aber jetzt nicht. Ich möchte jetzt eher den Podcast machen, weil mich das auch eher begeistert und weil ich da jetzt mehr Lust drauf habe. Also ich glaube, es ist für uns schon wichtiger, aber trotzdem ist Sicherheit immer noch ein wichtiger Punkt, aber vielleicht ein bisschen weniger.
Ja, aber das ist, ich meine, der Übergang ist ja fließend. Also der Podcast ist ja dann so, der gehört ja dann halt auch zu, also nicht Work, sondern Live, oder ist jetzt so ein Mischding. Das ist ja jetzt auch eine, wie du sagst, eine Betätigung in der Freizeit. Und das ist ja dann die Wahl, wie, also bei Work-Life-Balance, wie fülle ich dann live aus? Also mache ich den Garten und also da gibt's ja 100 verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt der Work-Anteil einen Job hättest, der dich dann komplett platt macht und dich komplett beschäftigt und du auch nicht so gern machst, dann wäre wahrscheinlich auch nicht die Energie da, jetzt noch so einen Podcast zu machen oder
den Garten oder was. Ich sag mal schon,
Radfahren.
Basketball kann natürlich auch schon mal fies sein, sage ich. Weil du im Kopf auch permanent arbeitest oder auch mal.
Ja.
Kann mal mehr Spaß machen. Es gibt auch Phasen, wo es euch gesagt einfach mal gar keinen Spaß macht oder weniger. Das gibt's schon auch. Wenn ich jetzt lügen würde, das wäre alles nur Halligalli, das wäre richtig schön gelogen. Das ist, da, ich meine, das ist ein sehr schöner Job, aber es ist auch ein Job, wo du natürlich auch mal Tage hast oder auch mal Wochen hast, wo du sagst, muss nicht sein. Ja. Aber natürlich habe ich Glück, das zu machen, was ich machen möchte. Das ist das Wichtigste. Jetzt bist du mal dran mit einer Frage. Wir brauchen, glaube ich, nur zwei Fragen, weil wir nutzen die Fragen ja für ganz weite Sachen. Das ist ja super.
Natürlich. Jetzt habe ich, aber da ist keine Lücke. Ach so, wenn. Ach, da ist der Strich.
Na, wenn Punkt ist, das kannst du füllen.
Okay. Was machst du, wenn genau in diesem Moment plötzlich dein Spiegelbild aus dem Spiegel steigt? Das ist meine Frage.
Was
zum Glück hast du die jetzt bekommen.
Nee, lustig, aber ich habe die schon ein paar Mal bekommen. Das ist ganz gut. Also jetzt nicht da, aber sondern im Spiel. Die einfachste Antwort, die ich gegeben habe, war, ich gehe einfach rein, dass es wieder symmetrisch ist. Das ist die einfachste Antwort. Ich finde aber die Antwort auch gut. Meine Freundin hat mal gegeben, die Antwort, wenn mein Spiegelbild aus dem Bild rauskommt, kann sie zur Arbeit gehen, das Spiegelbild, und ich muss es mal nicht tun. Ist ja auch praktisch. aber ich glaube, vielleicht haben wir auch eine gute Zeit miteinander. Aber ich glaube, die Antwort, die ich gegeben habe, ich würde auch mal reingehen, um mal andersrum zu gucken.
Ja, Perspektivwechsel.
Perspektivwechsel tatsächlich. Ja. Das ist so ein Punkt.
Gute Antwort.
Mache ich weiter. Eine noch. Dann nur noch eine. Das ist eine ganz andere. Siehst du, jetzt habe ich Punkt. Okay. Wenn dein Leben eine Doku wäre, welchen Titel hätte sie?
Ja, grundsätzlich mal, es gibt bei Dokus, glaube ich, nichts Schwieriges als einen Titel zu finden. Also die Frage an sich ist schon schwierig. Und das ist natürlich dann auch plakativ. Also da muss ich jetzt echt kurz überlegen oder vielleicht gar nicht so lang, dass man es nicht so ernst nehmen muss.
Ich will nur teilnehmen, irgendwas, was dir spontan einfällt.
Immer weiter vorwärts. Also man ist bei so ein immer neugierig bleiben. Also das ist kein Titel, aber so ein ich glaube, das wär so die Überschrift, irgendwas mit Neugier. Also für das, was man macht.
Aber immer neugierig bleiben passt ja, weil du willst ja immer Menschen entdecken, dann die Menschen oder praktisch auch das weiter gucken, was so neu ist, was ist. Du bist interessiert an allem. Kann man so sagen, ja. Immer?
Schon auch ein Punkt. Wir hatten es ja vorher von was begeistert dich? So, da sind wir bei diesem Adrenalinpegel und es ist schon, finde ich, immer wieder schön und neue Sachen neu auszuprobieren. Also in jedem Bereich sich einzulassen auf Situationen, die man noch nicht hatte. Also das gibt mir auch, wenn es dazu kommt, echt viel Erfüllung. Corona habe ich Skilanglauf angefangen. So, weil ging nicht mehr, Lifte sind nicht mehr gefahren. Mein Papa hat es früher gemacht, ich fand es immer total öde. Also so bei uns hier Schwäbische Alb, da ist viel geiler, einen Berg runterzufahren. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich wirklich, wenn ich, abgesehen davon, dass halt Langlauf rein, dann mal 2-3 Stunden dann bei uns in der Gegend, dass nicht der ganze Tag weg ist, mach ich total gern. Mein Sohn, der hat sich vor ein paar Jahren, der war schon immer so auf Natur, dann Papa-Sohn-Ding, das wir dann gemacht haben, hat er sich gewünscht. Seven vs. Wild, kennst du diese? Das war bei den Jungs damals total in YouTube-Serie. Menschen an so einem See in Schweden bekommen nur bis zu 7 Gegenstände und müssen da eine Woche überleben. Jeden Tag eine neue GoPro, die sind völlig bei sich. Und am Ende geben die ihre GoPros ab, wer und dann haben die Probleme mit Einsamkeit und so. Das war so sein Ding, dass er da wirklich bei YouTube aufgesaugt hat und dementsprechend war der Wunsch Einsamkeit Schweden, Blockhütte, Papa, lass uns das machen. Ja, da kann man umsonst, Shelter heißen die in Schweden, kostet auch nichts, da kann man am Schlafsack irgendwo in der Wildnis, das darf man da so wild campen im Prinzip. Das ist aber Papa, 2 Bandscheibenvorfälle, da sehe ich mich jetzt nicht so komplett. Lass uns einigen, Blockhütte, Einsamkeit. Und dann gibt's dann so Airbnb, da mal geschaut, was war noch nie in Schweden, was es da so hergibt. Und hab da was ganz Nettes gefunden, dachte ich, schicke ihm das so. Dann kommt er gleich, der das Zimmer nebenan bei mir, dann kommt er rüber. Wollte mir jetzt auch nicht wieder, ja, ganz ehrlich, ich habe das jetzt mal Google Maps angeschaut. Das sind ja jetzt so im weiteren Bereich noch Häuser drumrum. So, okay, gut, dann suchen wir nochmal. Am Ende waren wir wirklich sehr, sehr einsam in so einer Blockhütte. Und ja, haben uns auf dem Weg, der nächste Gemischwarenladen war mit dem Auto 20 Minuten entfernt und haben uns da dann wirklich neben Getränken nur Kartoffeln und Zwiebeln und Knoblauch gekauft. Und er wollte mir das Angeln beibringen. Mein damals 15-jähriger Sohn, den ich nie gemacht habe. Wir wollen das so ein ganz einfach Stecken mit so einer Schnur dran. Und das war dann so unser Ziel für 2-3 Tage. Und ins Detail zu gehen. Das erste Abendessen war sehr kartoffellastig. Den Fisch wurde dann aber besser, so von Tag zu Tag. Und das war sowas komplett Neues. Egal, ob es das eigene Kind ist oder das kann auch ein Freund sein oder irgendein Bekannter, lass uns mal das machen. Ah, nee. Ja, doch. Ja, mal ausprobieren. Ich fand früher, wenn ich Angler, nichts gegen Angler, die gesehen habe, da hat mir der Zugang gefehlt. Also ich fand das eine Relle, da zu sitzen und zu warten und na, so. Und wenn du das dann selber machst, natürlich auch noch mit dem Ansporn, dass du abends nicht nur Kartoffeln isst, das war spannend. Dann auch letzten Endes mit allen sich auf neue Dinge einlassen, dann auch irgendwie erfüllend und hat mich dann schon auch begeistert, muss ich sagen, so das Gesamte.
Also wieder mehr der Begeisterung, dass du hast eigentlich jetzt deinen Sohn mehr entdeckt, dass er ihr da was zeigt und du hast eine neue Tätigkeit entdeckt von deinem Sohn eigentlich.
Genau. Gibt es auch mit meiner Tochter ähnliche Beispiele? Aber deswegen sage ich, das klar, das hat noch die besondere Note natürlich, wenn das eigene Kind einen auf eine neue Fährte bringt, was übrigens bei beiden Kindern sehr schnell funktioniert, dass ein Kinder dann irgendwo hinbringen, wo man gar nicht will oder Gedankenanstöße gibt, das ist dann manchmal Wahnsinn. Aber das kann auch ein Bekannter sein oder eine, weiß ich nicht. Wenn man die Zeit hat und Urlaub, ob jetzt mit Partner oder ohne und sie vielleicht auch mal hinstellen, ich kann jetzt das machen, was ich immer so mache, oder vielleicht auch mal wirklich was anderes. Habe ich neu irgendwas gelesen, gesehen. Also Internet ist ja voll von vielen Inspirationen, muss man auch sagen. Warum nicht mal dahin? Also Land, wo ich noch nie war, eine Art von Urlaub, die ich vielleicht noch nie gemacht habe. Muss aber jetzt nicht Urlaub sein. Also es kann ja auch tageweise Geschichten sein, wo man so aus einem normalen Trott rauskommt. Also ich finde es, wenn es solche Sachen gab, eigentlich nie, dass ich jetzt sage, hätte ich mir jetzt schenken können. Also ich finde es immer, vielleicht nicht immer spannend, aber interessant so und bin oft dann auch spannend.
Also was Neues entdecken. Darf ich jetzt einmal probieren, deine Begeisterung zusammenzufassen?
Total, jetzt bin ich gespannt.
Ich mach's ganz simpel.
Ja.
Ganz simpel. Du möchtest auf der einen Seite Menschen entdecken und auch gleichzeitig mit deinen, sagen wir mal jetzt übertrieben gesagt, Geschichten oder auch Live-Kommentaren, Emotionen bei den Personen wecken. Aber es geht nicht nur darum, dass du auch Menschen entdeckst, sondern du bist insgesamt sehr neugierig, viel zu entdecken. Und vor allem jetzt aber, wenn du Menschen entdeckst, fühlst du dich auch sehr bei sich oder du hast viel Adrenalin und so weiter. Aber gleichzeitig bist du einfach extrem neugierig und hast einfach auch daran Freude, viele neue Sachen zu entdecken. Jetzt noch dann das Gefühl, das möchte ich nochmal. Erstmal, war das richtig mit der Begeisterung?
Das war sehr gut zusammengefasst. Die letzten 12 Minuten.
Und jetzt aber noch die Frage nochmal an dich. Wenn du das jetzt, was ich dir gesagt habe, nochmal in ein Gefühl bringst, wie ist also dieses Gefühl dann nochmal am Ende?
Ja, also das ist ja jetzt, dass es funktioniert, also die Optimalvorstellung, das ist dann Glück, Erfüllung, eine sehr tiefe Zufriedenheit, wahrscheinlich dann auch im Nachgang auch eine Ruhe, eine Zufriedenheit. Also es geht nicht nur um, das sind ja, ich finde, wenn es wenn es dann richtig funktioniert, nicht nur der in dem Moment geil so, sondern dass man eigentlich dann auch im Nachgang, wenn man dann nochmal sich erinnert, da reinfühlt, ein Lächeln ins Gesicht bekommt und sagt, ja, das war jetzt, da hat's funktioniert. Also das, oder funktioniert ist dann fast schon wieder so, Begriff passt da nicht gerade, das war jetzt ja erfüllend, das war gut, sehr gut.
Ich finde Erfüllung und ein Lächeln im Gesicht ist doch ein schönes Gefühl, das man
hat. Absolut, absolut, ja. Also auch innerlich, ja, dass es dann nochmal so ein gutes, ruhiges Gefühl gibt, wo einen dann auch nichts stört im Optimalfall.
Kombiniert mit innerer Freude. Cool. Ich würde sagen, das ist ein super, super Schlusssatz, den wir nehmen können. Jürgen, hat mich extrem gefreut, dass du heute da warst.
Ich bedanke mich. Das war, ich habe mich eingelassen, ohne viel drüber zu wissen. Kannte tatsächlich nur den Titel Feel It Max. Und ich habe dann schon die leichte Vorahnung gehabt, dass mich das heute irgendwo hinbringt, auch über Sachen zu reden, zu berichten, wo es auch mit mir selbst was macht in dem Gespräch. Und das tat's.
Ja, das ist auch für mich was sehr, sehr Schönes. Und dementsprechend danke ich dir jetzt.
Sehr gerne.
Und sage in dem Fall, das war die heutige Folge Feel It Max. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.
Dankeschön. Feel It. Max. It's probably moments. Hey. Unplanned.